Sie hören das ARD-Interview der Woche. Mein Name ist Lissy Kaufmann. Ich bin Korrespondentin im Hauptstadtstudio. Und mit Blick auf das, was in der Regierung und in der Union so los ist, da darf man Fragen haben. Und Antworten, die hat hoffentlich der Mann, der mir jetzt gegenüber sitzt, der Chef der CDU-CSU-Fraktion im Bundestag, Jens Spahn. Hallo, Herr Spahn.
Hallo, Frau Kaufmann. Schönen guten Tag.
Herr Spahn, seit etwas mehr als einem Jahr ist die Bundesregierung jetzt im Amt. Ein turbulentes Jahr, auch für Sie persönlich. Wie zufrieden sind Sie eigentlich mit dem, wie es bisher gelaufen ist?
Nun, das hat mehrere Facetten. In der Sache, in dem, was wir gemeinsam auch entschieden haben, Politikwechsel, Migration, innere Sicherheit, Technologieoffenheit in der Energiepolitik, Verbrenner, Heizungsgesetz, Außenpolitik, nationales Interesse wieder vertreten, nicht den moralischen Zeigefinger. Ich könnte viel mehr noch aufzählen. Wir haben echt viel entschieden. Gleichzeitig fehlt an einem ganz entscheidenden Punkt, nämlich haben wir wieder Wachstum in Deutschland, spüren die Leute was im Portemonnaie, dass es wieder mehr wird, noch nicht geliefert. Und das bestimmt die Stimmung im Land sehr. Das sagen ja 80%. Die wirtschaftliche Lage ist das größte Problem. Und wir haben über zu viele Phasen der letzten 13 Monate auch Zank und Streit geliefert. Es gab immer mal Phasen, auch mal 3-4 Monate ohne. Dann lief es übrigens auch in den Umfragen besser. Mhm. Aber seit, ich kann das sogar festmachen, seit Ostern sind wir in so einer Spirale des Streits, der Rechtfertigung. Wenn der was sagt, müssen wir auch was sagen. Und ich hoffe, dass wir da jetzt endlich wieder rauskommen. Denn wir können noch so tolle Dinge tun, wenn wir dabei streiten. Mhm. Merkt es auch keiner.
Der Kanzler scheint relativ gelassen. Ich habe mal einen Ton mitgebracht von Kanzler Friedrich Merz. Der wurde bei einer Veranstaltung in dieser Woche nämlich gebeten, ein Zitat von Heinrich Heine zu ergänzen. Denk ich an Deutschland in der Nacht, dann.
Dann steigt meine Zuversicht, weil ich erstens gut schlafe. Wirklich, das habe ich von meiner Mutter geerbt. Ich schlafe wirklich gut und ich wache morgens auf, stehe auf und gehe richtig gerne an die Arbeit.
Schlafen Sie denn auch so gut, Herr Spahn?
Ich schlafe tatsächlich auch gut. Ich glaube nämlich tatsächlich, ich bin der Überzeugung, dass gut und ausreichend Schlafen wichtig ist für gute Entscheidungen. Also diese Heroisierung davon, dass man nur 4 oder 5 Stunden schläft und dass das was Gutes wäre, ich kann damit nichts anfangen. Meine Entscheidung und auch meine Laune übrigens ist besser, wenn ich ausgeschlafen bin. Das heißt aber ja nicht, wenn man gut schläft, dass einem die Dinge nicht besorgen. Mhm. Und die Lage des Landes, die besorgt mich natürlich.
Und da gibt es ja auch so ein paar Merkmale, an denen man das festmachen könnte, was einen besorgen könnte, zum Beispiel mit Blick auf den aktuellen ARD-Deutschland-Trend. Da steht die Union bei 23%, die AfD bei 27%. Wenn man die Befragten fragt, wie zufrieden sie denn mit der Bundesregierung sind, dann sagen 87% wenig bis gar nicht zufrieden. Und auch wenn man ins Ausland schaut, dann ist man mit Deutschland da auch nicht so richtig zufrieden. Eine Schlappe in New York hat man jetzt bekommen, die Bewerbung um einen nicht ständigen Sitz im UN-Sicherheitsrat. Ja, damit ist man jetzt gescheitert und zwar deutlich. Müsste man auch auf internationaler Ebene härter arbeiten oder hätte der Bundeskanzler vielleicht härter arbeiten müssen mit Blick auf den nicht ständigen Sitz im UN-Sicherheitsrat, den man jetzt nicht bekommen hat?
Der Wahlkampf geht ja seit exakt 8 Jahren. Übrigens, Portugal und Österreich, die ja jetzt beide gewählt worden sind, machen den Wahlkampf für diesen Sitz schon seit über 10 Jahren. Das wird also in sehr langen Linien gewahlkämpft für UN-Mandate.
Aber der Kanzler hätte ja die Chance gehabt, jetzt letztes Jahr bei der Generaldebatte zum Beispiel Gesicht zu zeigen. Da waren viele Staats- und Regierungschefs da. Herr Merz hat sich entschieden, im Bundestag zu sprechen.
Das ist doch jetzt wieder zu sagen. Erstmal ist es immer gut, im Bundestag zu sprechen. Wenn er nicht im Bundestag ist, sagen sie, außen Kanzler ist nicht da. Wenn er im Bundestag ist, heißt es jetzt, wäre er mal bei der UN gewesen.
Also war es die richtige Entscheidung, dort nicht hinzufahren?
Es war die richtige Entscheidung, es ist immer die richtige Entscheidung. Wenn im Bundestag Generaldebatte ist, sollte der Bundeskanzler da sein. Natürlich geht der Bundestag im Zweifel immer vor, aber das ist doch jetzt nicht der Grund, warum das so ist, wie
Was
es ist.
Was ist denn der Grund?
Ich kann Ihnen den jetzt, das müssen wir mal miteinander analysieren. Wir hatten offensichtlich deutlich mehr Unterstützerzusagen, als wir am Ende an Unterstützung bekommen haben, auch von anderen Staaten. Und jetzt müssen wir miteinander schauen, woran liegt das? Was prägt da unsere Rolle in der Welt und die Art und Weise, wie wir gesehen werden? Wir sind sehr engagiert in der internationalen Politik. Wir sind übrigens einer der größten Geldgeber der UN. Und da muss man natürlich die Frage stellen, was hat zu dem Ergebnis geführt? Das mache ich jetzt aber nicht eben spontan. Sehen Sie es mir nach hier bei Ihnen. Da werde ich erstmal in Ruhe mit dem Außenminister und dem Bundeskanzler drüber reden. Wir hätten ohne Zweifel lieber gewonnen.
Es gibt ja die Vorwürfe, Deutschland hätte bei Völkerrechtsverletzungen durch Israel nicht laut genug protestiert. was, so ist das Argument einiger jetzt, ein Grund dafür gewesen sei, dass Deutschland nicht gewählt wurde. Haben Sie denn den Eindruck, dass all die anderen Staaten in der UN so große Kämpfer und Vertreter des Völkerrechts sind im Vergleich zu Deutschland?
Naja, das ist ja, die UN, die Vereinten Nationen sind natürlich auch keine perfekte Welt. Und dass da es Zeiten gab, wo Libyen oder Syrien den Vorsitz des Menschenrechtsausschusses hatten oder so. Das, also natürlich ist auch die Vereinten Nationen nichts Perfektes und nicht immer alles logisch. Und natürlich ist das mit dem Völkerrecht immer dann auch in der konkreten Situation ein zu bewertendes Feld. Wir sind aus gutem Grund klar. Mhm. Und ja, wir sind einer der wichtigsten und stärksten Unterstützer Israels, der einzigen Demokratie im Nahen Osten, unserem Partnerstaat, dem wir historisch, aber auch ganz aktuell verbunden sind. Die Israelis tun viel für unsere Sicherheit, sehr viel. Wir tun viel für die Sicherheit Israels und für eine stabile, sichere Demokratie in der Region. Das einzige Land in der Region, wo Menschen anderen Glaubens gut leben können, wo Menschen in Minderheiten, Schwule, Lesben gut leben können. Wir wollen Israel unterstützen. Und wenn uns deswegen ein anderes Land nicht wählt, dann kann ich das gut akzeptieren oder andersrum gut damit umgehen, dann will ich die Stimme im Zweifel
gar nicht. Gibt es ja tatsächlich zum Teil Völkerrechtsverletzungen, über die man reden könnte. Trotzdem, andersrum mal gefragt, könnte es sein, dass auch der Israel-Hass oder Antisemitismus eine Rolle bei dieser Entscheidung gespielt haben?
Das ist jetzt natürlich Spekulieren. Ich will jetzt niemandem gleich, der kritisch zu Israel ist und dem, was Israel macht, gleich wieder Antisemitismus unterstellen, schon gar nicht im Zusammenhang der UN. Dass das Bild auf Israel, auch hier in Deutschland, ich meine, wir sehen einen linken Lifestyle-Judenhass, einen linken Lifestyle-Antisemitismus an unseren Universitäten, zum Teil im Kulturbetrieb bis hin zur Berlinale. Wir sehen rechtsextremen Judenhass, wir sehen eingewanderten Judenhass, der mit Islamisten und reaktionären Islamgläubigen gekommen ist ins Land. Hamas-Sympathisanten, die in Berlin und in Europa da auf die Straße gehen, jubelnd, wenn Menschen barbarisch niedergemordet werden. Antisemitismus, Judenhass, ich nutze das deutsche Wort sehr bewusst, weil Antisemitismus mir manchmal so zu klinisch freundlich klingt. Das ist Hass auf Menschen, eine Menschengruppe wegen der Religion. Dass Kinder in Deutschland, hier in dieser Stadt in Berlin, morgens auf dem Schulweg Angst haben müssen, weil sie in eine jüdische Schule gehen, dass ihr Leben nicht sicher ist, in Berlin, in Deutschland, das treibt mich wirklich um. Und das kann, will, ich, wollen wir nicht akzeptieren. Und ja, das ist etwas, was in vielen Gesellschaften auch des Westens in den letzten Jahren leider wieder zugenommen hat. Und das berechtigte Kritik oder Kritik an der Regierung Netanyahu, das ist ja das eine, kein Problem. Aber es kippt halt sehr schnell in anti-israelisch oder eben antisemitische Töne.
Sie hören das ARD-Interview der Woche. Mein Name ist Lissy Kaufmann und mein Gast heute ist Unionsfraktionschef Jens Spahn. Kommen wir mal zur Innenpolitik. Herr Spahn, wir blicken auf die ganz großen Baustellen, große Reformen, die da anstehen, Rente, Steuerreform, Soziales, Gesundheit und Pflege. Wir sprechen ja heute am Donnerstag. Wie gesagt, seit heute liegt ein Entwurf vor für die Pflegereform mit ziemlich drastischen Einschnitten. Unter anderem sollen die Rentenbeiträge für pflegende Angehörige reduziert werden. Also genau die, die eh schon oft zurückstecken müssen. Oft sind es Frauen, oft Frauen, die eh schon nicht viel Rente bekommen. Ist das gerecht?
Frau Kaufmann, vielleicht hätten wir andersrum da mal starten müssen. Warum schlägt die Gesundheitsministerin die Nina Wagen vor, was sie vorschlägt?
Das macht sie ja nicht. Also es gibt ja eine große Lücke, das genau, ist wohl wahr. Aber es trifft ja jetzt sozusagen jetzt die.
Lass mich aber bitte im Einsatz. Also es kürzt ja niemand gerne Leistung. Zumal die Pflegereform wurde von der CDU/CSU erfunden sozusagen, eingeführt, um Familien zu unterstützen. Gerade auch die vielen pflegenden Angehörigen zu unterstützen. Natürlich wollen wir bestmögliche Unterstützung und niemand sagt gerne, dass wir da jetzt kürzen müssen oder Dinge verändern müssen. Aber die Pflegeversicherung, wie übrigens auch die Krankenversicherung, die sind schlicht und ergreifend pleite. Und zwar nicht ein bisschen, die sind richtig pleite im Milliardendefizit. 4, 5, 6 Jahre ohne Wachstum, Rezession, Stagnation, das schlägt halt zu. Also das Geld, das wir nicht durch mehr Wachstum eingenommen haben, das ist jetzt nicht da. Bei gleichzeitig alternder Gesellschaft. Vor gut 20 Jahren gab es 2 Millionen Pflegebedürftige in Deutschland. Mittlerweile haben wir 6 Millionen Menschen, die aus der Pflegeversicherung unterstützt werden in Deutschland.
das weiter steigende Zahl, weil wir eine älter werdende Gesellschaft sind und weil wir auch die Leistungen ausgeweitet haben. Mhm. Der Teil gehört ja auch dazu. Es profitieren mehr Menschen von Unterstützung. Aber es muss eben finanzierbar bleiben. Und die Sozialversicherungsbeiträge sind jetzt schon bei über 42%. Jeder, der eine Lohnabrechnung sieht, sieht brutto netto. Das Loch dazwischen, sozusagen das Gap dazwischen, der Unterschied dazwischen wird immer größer. Du verdienst 5.000 Euro, 4.000 Euro brutto, freust dich und dann siehst du unten, was netto da rauskommt. Das heißt also, wir müssen einen Ausgleich finden zwischen den Beitragszahlern und dem, was an Leistungen notwendig ist und möglich ist. Und ich finde, die Ministerin macht da einen schweren, aber notwendigen Schritt und legt ein ausgewogenes Paket vor.
Aber Herr Spahn, die pflegenden Angehörigen sind ja eh schon die, die viel leisten. Und Sie fahren doch ab und zu mal heim, in Ihr Heimatdorf. Und so wie ich das mal gelesen habe, haben Sie da auch noch einen Stammtisch. Hau weg heißt der. Und da wird doch auch geredet. Und da werden Sie doch bestimmt auch von irgendwem irgendwann mal gefragt, was soll das denn, die pflegende Angehörige. Jeder kennt jemanden, der jemanden pflegt. Die eigene Mutter, die Tante, die Schwester.
Ja, aber Frau Kaufmann, gerade weil ich häufig in meinem Dorf bin und gerade letztes Wochenende noch mit meiner Mutter durchs Dorf spazierte. Und die sagt mir dann gefühlt bei jedem, weiß nicht, fünften, achten Haus, da ist jemand pflegebedürftig, also ihr kennt ja die Familien, alles ein kleines Dorf, 4.000 Einwohner. Wenn ich alleine in meinem kleinen Dorf sehe, wie viele Familien und Menschen Pflegebedürftigkeit oder schwerste Krankheit in der Familie haben, die sollen natürlich Unterstützung kriegen. Wir haben eines der besten unterstützenden Systeme auf der Welt. Also sie müssen lange suchen, um ein Land zu finden, in dem sie so bedingungslos Unterstützung kriegen wie in Deutschland. Aber das muss auch finanziert werden. Und die Zahl derjenigen, die diese Unterstützung brauchen, steigt. Wir sind eine älter werdende Gesellschaft. Das sehe ich jedes Mal, wenn ich in meinem Dorf bin. Ja, die Geburtenzahlen sind noch relativ hoch sogar bei uns im Dorf, aber gehen auch nicht hoch. Und die Zahl der Pflegebedürftigen oder der Rentenbezieher steigt. So, und dann geht es um die Frage, was ist der faire Ausgleich? Und bei mir im Stammtisch, wenn Sie den zitieren, versteht auch jeder, weil so geht es denen ja auch jeden Tag, dass du nur den Euro ausgeben kannst, den du hast. Mhm. Das auf Dauer über die Verhältnisse leben nicht funktioniert. Das funktioniert zu Hause nicht, in der Familie, im Dorf nicht. Und es funktioniert auch nicht in der Pflegeversicherung. Wir können nicht auf Dauer mit einem Milliardendefizit fahren oder einfach immer nur die Beiträge erhöhen. Und die da im Stammtisch sind, die sind ja so alt wie ich. Mhm. Viele sind Handwerker, auf dem Bau unterwegs, Tischler, aber Zimmerleute, Maurer. Die sagen natürlich, ey Jens, von den Euros, die ich pro Stunde kriege, kommen aber ziemlich wenige bei mir am Ende netto an. Das ist eben auch eine Debatte.
Das stimmt, aber im Deutschland-Trend vom vergangenen Monat hat man genau danach gefragt, was die Leute denn sagen würden, wenn man kürzt, unter anderem bei der Pflegeversicherung. Und da haben nur 13% der Befragten gesagt.
Ja, Frau Kaufmann, wenn Sie die Frage stellen, sind Sie dafür, dass etwas gekürzt wird, dass dann 90% sagen,
aber
nein.
Aber Sie müssen doch,
dafür hätte ich nicht mal eine Umfrage
gemacht. Sie brauchen doch Verständnis. Wie schaffen Sie das? Verständnis in der Bevölkerung für diese Einschnitte, und die kommen ja nicht nur bei der Pflege, die kommen bei allen anderen Reformen, die anstehen. Das müssen Sie irgendwie so verkaufen, dass Sie nicht mehr Wähler verlieren, Menschen verlieren, die eh schon sauer sind, verärgert sind, politikverdrossen sind und nach rechts schielen.
Also mein Eindruck ist, meine Erfahrung ist aus vielen Gesprächen, dass jeder ein gutes Gespür dafür hat, oder die allermeisten jedenfalls, dass auf Dauer über die Verhältnisse leben nicht geht. Wenn man kein Wachstum hat, keine steigenden Einnahmen, alle spüren das auch in ihrem Portemonnaie, die Kaufkraft in Deutschland ist ja seit 5, 6 Jahren nicht gestiegen, die Leute spüren ja jeden Tag beim Einkaufen, was los ist mit Deutschland, dass man in einer Zeit, wo das Geld knapper wird, weil kein Wachstum, am Ende schwierige Entscheidungen treffen muss, jedenfalls dann, wenn man verantwortlich handelt. Das ist mein Eindruck, verstehen die allermeisten schon. Und viele sagen auch, versprecht uns nicht das Blaue vom Himmel, wenn ihr es am Ende nicht halten könnt. Also so zu tun, Leute, wir haben zwar kein Wachstum, aber keine Sorge, es hat für euch keine Folgen und für die sozialen Sicherungssysteme. Das weiß ja jeder intuitiv, dass das nicht stimmt. Was unsere Aufgabe ist, und da sage ich, kann man immer auch jeden Tag gucken, wie es noch besser geht, ist ja, dass es bei der Verteilung der Last jetzt, der schwierigen Entscheidung, möglichst gerecht zugeht. 100% Gerechtigkeit kriegen Sie nie. Aber wir werden in alle Bereiche hinausschauen müssen. Wir haben gerade eine aktuelle Debatte zu BAföG, zum Elterngeld, bei der Pflege, in anderen Bereichen. Und jeder hat ein nachvollziehbares Interesse. Ich gönne jedem Studenten mehr BAföG, ich gönne jeder Familie mehr Elterngeld. Ich freue mich über jeden Pflegebedürftigen, den wir besser unterstützen können. Also es ist ja niemand da, der Freude empfindet, zu sagen zu müssen, es geht gerade nicht, weil kein Geld da ist. Aber ich finde, es ist verantwortliche Politik zu sagen, wenn die Lage so ist, wie sie ist, dann müssen wir jetzt schwere Entscheidungen treffen mit dem Ziel, das ist ja das Ziel, dass durch die Entscheidungen und dadurch, dass wir auch Deutschland wieder zu Wachstum bringen, weil etwa die Arbeitskosten, die Lohnnebenkosten nicht weiter steigen, dass wir nach die 20er Jahre werden echt anstrengend, sind sie schon. Pandemie, zwei Kriege, die uns Iran wie Ukraine beeinflussen, Energiekrise, es verändert sich geopolitisch viel, künstliche Intelligenz kommt jetzt noch. Die 20er Jahre sind echt anstrengend und für Deutschland ganz besonders, wegen kein Wachstum. Jetzt ist die Frage, treffen wir jetzt die richtigen Entscheidungen, damit die 30er Jahre wieder ein Jahrzehnt des Aufschwungs werden. Die 10er Jahre waren das ja. Die 10er Jahre waren echt gute Jahre, die 20er Jahre sind gerade schwierig. So wir müssen jetzt die Grundlage legen, dass die 30er besser werden. Dafür sind auch nicht so schöne, um nicht zu sagen schwierige Entscheidungen notwendig.
Entscheidungen, die jetzt unter anderem Frau Warken, die Gesundheitsministerin, treffen muss. Sie waren selber mal Gesundheitsminister. In Ihrer Zeit wurden diese Entscheidungen nicht getroffen. Sind Sie denn froh, im Moment nicht im Gesundheitsministerium zu sitzen an der Spitze?
Frau Kaufmann, tatsächlich waren Hermann Gröhe, mein Vorgänger, und ich die beiden einzigen Gesundheitsminister in wahrscheinlich 30 Jahren, die nicht Spargesetze machen mussten. Und wissen Sie warum? Weil wir Wachstum hatten.
Also wir hatten es war ja absehbar, dass die Zeiten nicht so gut sein werden. Ja, bei der Pflegereform hat es ja weniger zu tun mit Wachstum.
Doch, es hat sehr viel damit zu tun. Das, was die 10er Jahre waren, die längste Phase des Aufschwungs in der Geschichte der Bundesrepublik. Wenn Sie mit einem Unternehmer sprechen in Deutschland und ihm sagen, die Jahre vor der Pandemie waren der besten deiner Unternehmensgeschichte, dann müssen 9 von 10 Unternehmern nicken, weil es war so. Das waren echt gute Jahre. Wir hatten Überschüsse in der Krankenversicherung, in der Pflegeversicherung, in der Rentenversicherung. Wir hatten eine schwarze Null. Wir haben Überschüsse im Haushalt gehabt. Und das zeigt einfach, wenn die Wirtschaft gut läuft, ist auch Spielraum woanders da. Und seit der Pandemie und dem nicht wieder erholen, und leider haben wir uns weniger erholt als andere, sind wir in dieser Schwäche, in dieser Krisenphase. Und deswegen muss die Nina Warken gerade, und ich beneide sie ja wirklich nicht drum, ich unterstütze sie aber sehr aktiv, weil ich weiß, dass sie das Richtige und Notwendige tut, muss sie gerade schwierige Entscheidungen vorantreiben. Aber das, wie gesagt, macht niemand mit Freude, sondern es geht darum, das System fit zu machen, damit es auch in 2, 5 und 10 Jahren noch Pflegebedürftigen in Deutschland helfen kann.
Sie hören das ARD-Interview der Woche und wenn Ihnen der Podcast gefällt, abonnieren Sie ihn doch einfach hier in ARD Sounds oder teilen Sie diese Folge. Mein Name ist Lissy Kaufmann und mein Gast heute ist Unionsfraktionschef Jens Spahn. Herr Spahn, Sie hatten vor kurzem Geburtstag, 16. Mai. Herzlichen Glückwunsch nachträglich.
Danke.
Und Sie haben auch gefeiert.
Fühlt sich allerdings schon wieder weit weg an.
Wie kann man sich das vorstellen, wenn ein Spitzenpolitiker Geburtstag feiert? Wen lädt man da ein? Ist das eine private Feier oder kommt da auch so jemand wie Matthias Mirsch, Ihr Amtskollege von der SPD? Ist der schon Freund oder nur Kollege?
Also es ist vornehmlich eine private Feier, jedenfalls bei mir. Ich habe es lieber kleiner, solche Partys. Oder Partys klingt auch schon wieder. Ich bin in einem Alter, wo man gar nicht mehr so viel Partys hat. Eine Feier. Und habe mich aber sehr gefreut, dass Matthias Mirsch da war. Tatsächlich, ich habe ihn spontan eingeladen und er hat zugesagt und habe mich sehr gefreut.
Wie würden Sie denn den Verleger Holger Friedrich bezeichnen? Als Freund oder als Geschäftskollegen?
Ich habe jetzt ehrlicherweise nicht vor, Frau Kaufmann, meine private Geburtstagsparty mit Ihnen durchzugehen. Aber den kenne ich schon sehr, sehr, sehr lange. Ich teile manche Positionen nicht, aber ich bin kein Mensch, der nur, weil jemand eine andere Position hat, aufhört, mit ihm zu reden. Das werden Sie mit mir nicht erleben. Sie werden mit mir aber auch nicht erleben, dass ich mit Ihnen durchgehe. Das ist in Berlin-Mitte vielleicht spannend, mit wem ich privat feiere. Das mache ich nicht
stimmt,
mal für
das
Sie.
Das wollen wir auch nicht machen, Herr Spahn. Viele andere Freunde waren bestimmt auch da. Aber trotzdem, Holger Friedrich ist ein Verleger der Berliner Zeitung.
Hat ich werde darauf Jahr nicht einstellen. Sie können die Frage so lange stellen, wie Sie wollen.
Allgemeine Zeitung. Sie wissen noch gar nicht, wo ich hin will, Herr Spahn. Sie wissen noch gar nicht, wo ich hin will. Das ist ein Alternativmedium, das er gegründet hat. Die Ostdeutsche Allgemeine Zeitung für ostdeutsche Perspektiven. Man kann sagen, er ist ein umstrittener Verleger mit Kontakten zu populistischen, rechten, russlandfreundlichen Milieus. Er wird demnächst bei einer Veranstaltung der AfD auftreten als Redner und ist im Moment beim Wirtschaftsforum von Russlands Staatspräsident Putin in St. Petersburg. Muss man mit allen Menschen von allen Lagern reden, auch mit der AfD und mit AfD-nahen Menschen?
Wenn 30% sagen, ich wähle AfD, gibt es wahrscheinlich sogar in Ihrem Bekanntenkreis welche, die das tun. Vielleicht sogar in Ihrem Kollegenkreis. Die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch bei 30%, dass in unser aller Umfeld, und wahrscheinlich viele Ihrer Hörerinnen und Hörer auch, sonst wären die nicht bei 30%, AfD wählen oder sich vorstellen könnten, die zu wählen. Wenn Sie sich jetzt entscheiden, mit niemandem in Ihrem Umfeld mehr zu reden, der darüber nachdenkt, die AfD zu wählen, müssen sie selber wissen, ob sie das tun wollen. Ich glaube nicht, dass das klug ist, sondern ich glaube, dass es klüger ist, miteinander im Gespräch zu bleiben und über unterschiedliche Positionen zu reden, zu hinterfragen und zu fragen, warum jemand zu der Position und zu der möglicherweise Wahlentscheidung an der Stelle kommt. Ich jedenfalls finde, wir sollten als Gesellschaft im Großen und wie im Kleinen wieder besser lernen miteinander, auch bei unterschiedlicher Meinung, es irgendwie auszuhalten. Es muss nicht immer eine schöne Zeit sein, aber man muss es zumindest miteinander aushalten. Und das erlebt ja jeder bei Menschen, die man zum Teil schon seit 30, 40 Jahren kennt. Meinen Stammtisch kenne ich eigentlich seit vor Kindergarten, seit 45 Jahren. Dass man manchmal merkt, ey, der hat eine völlig andere Meinung als ich. Und vielleicht sogar in einer sehr grundsätzlichen Frage, die einem selbst sehr, sehr wichtig ist. Und trotzdem versuche ich jedenfalls, im Gespräch zu bleiben. Ja, das finde ich wichtig.
Damit haben Sie was gemeinsam mit dem neuen FDP-Chef Wolfgang Kubicki. Der sagt das nämlich auch. Man muss mit allen reden als echter Demokrat. Und er ist
mit allen Wählerinnen und Wählern auf jeden Fall. Das heißt jetzt nicht, das ist wieder ein wichtiger Unterschied. Mhm. Ich finde schon, dass man gesprächsbereit sein sollte mit allen Bürgerinnen und Bürgern, allen Wählerinnen und Wählern.
Aber nicht mit Politikern.
Mit Rechtsextremen, also mit extrem radikal, da liegt ja schon im Begriff, in der Einstellung drin, dass Reden nicht mehr viel bringt. Ich habe mit AfD-Politiker wahrscheinlich weniger gesprochen als Sie, nämlich gar nicht. Mit Leuten, die extrem sind, also und politische Repräsentanten sind, die pro Putin sind und die am Ende auch ein anderes System wollen in Teilen, da fällt das Gespräch schwer, bis kann gar nicht stattfinden.
Es gibt ja Leute, die Ihnen aber vorwerfen.
Aber trotzdem mit übrigens muss eine Gesellschaft, das ist total schwer. Ich bin ein totaler Fan und Freund der offenen, pluralen Gesellschaft. Und man darf, also nicht im Sinne von legitim darf, sondern rechtlich. Man darf rechtlich linksextrem sein. Man darf rechtsextrem sein. Man darf in einer freien Gesellschaft diese Einstellung haben. Ich teile sie nicht, ich lehne sie ab, ich werde sie politisch bekämpfen. Und in dem Moment, wo daraus politisches Handeln wird, oder gar umstürzlerisches Handeln, müssen wir es auch aktiv mit Staatsmitteln bekämpfen.
Aber
die Einstellung, so schwer es mir fällt, auch eine extreme Einstellung, ist in einer freien, offenen Gesellschaft erlaubt, rechtlich, muss auch artikuliert werden können in einer freien Gesellschaft. Trotzdem werde ich sie jeden Tag politisch und wo es nötig ist, wenn daraus auch noch Handeln wird, umstürzlerisches Handeln, dann auch mit staatlichen Maßnahmen bekämpfen. Das ist ein unheimlich schwerer Spagat, den wir da aushalten müssen als eine freie, offene Gesellschaft. Aber ich finde, auf den Wert der freien Einstellung und Meinungsäußerung sollten wir schon noch rausarbeiten.
Jetzt sind Sie auch schon ein bisschen Stehaufmännchen der Politik. Sie haben viele Krisen auch durchlebt. Die Maskenaffäre, dann im letzten Jahr die gescheiterte Wahl der Verfassungsrichterin Frauke Brosius-Gersdorf. Das hat man Ihnen angehängt. Dann war zwischenzeitlich die Rede, wackelt Jens Spahn auf dem Posten des Fraktionschefs. Im Moment wackelt eigentlich nur der Kanzler. Sie sitzen wieder relativ fest im Sattel, sind da also wieder voll mit dabei. Wo soll es mit Jens Spahn noch hingehen? Irgendwann mal in ferner Zukunft vielleicht auch nach ganz oben auf den Sessel im Kanzleramt?
Also zuerst einmal wackelt niemand. Also Anfang des Jahres wackelte angeblich der Spahn. Dann wackelte der Kanzleramtsminister. Dann wackelt hier jemand, jetzt wackelt da jemand. Das ist so alles Berlin-Mitte. Ja. Können die alle zwei Wochen lang immer drüber schreiben, wer wackelt, warum und wer tuschelt hier mit wem. Ich bin sehr sicher, das interessiert in Wahrheit niemanden.
Aber die Frage, wohin es mit Jens Spahn gehen könnte, die interessiert doch den einen oder anderen.
Wissen Sie, ich bin da, wo ich bin, wirklich gerade ziemlich glücklich. Ich bin seit vielen, vielen, vielen Jahren Parlamentarier. Ich war Staatssekretär, war Bundesminister in unterschiedlichen Funktionen. Aber jemand, der so überzeugt und gerne Parlamentarier ist wie ich, der ist also Fraktionschef, Fraktionsvorsitzender zu sein, das mache ich echt gern und mit Freude. Und gleichzeitig in einer Phase und einer Zeit, die ziemlich anspruchsvoll ist. Die Mehrheiten sind knapp, die Polarisierung der Gesellschaft haben wir gerade schon angesprochen, was sich im Parlament auch verändert hat im Umgang miteinander durch eine extreme Rechte und eine radikal-populistische Linke. Da ist vieles anders als noch vor 15 oder gar 20 Jahren. Und trotzdem und umso mehr ist das Parlament die Herzkammer der Demokratie. Da wird für 84 Millionen Menschen entschieden, was gilt. Das ist ja schon ein Privileg, das ist was Besonderes. Und da der Vorsitzende der größten Fraktion zu sein und einer so traditionsreichen Fraktion, das bin ich echt gern.
Herzlichen Dank für das Gespräch, Herr Spahn.
Sehr gerne.
Politik ist oft kompliziert, aber zum Glück gibt es Menschen, die sich gut damit auskennen. Ich bin Linda Zawakis und in Berlincode, dem Politik-Podcast aus dem ARD-Hauptstadtstudio, machen wir genau das. Wir entschlüsseln, was im Berliner Regierungsviertel passiert und warum. Jede Woche freitags, zum Beispiel in der ARD-Sounds-App.